Vielleicht liegt es auch an meinem Geburtstag, der identisch am gleichen Tag ist von König Ludwig. Aus irgendwelchen Gründen ist der bei mir im Herzen drin. Ich glaube, um König zu sein, kannst du nicht nur der Freigeist sein und der Kunstliebende, sondern du triffst auch harte Entscheidungen und auch egoistische und auch falsche Entscheidungen. Das ist auch ein Teil. Aber sein Mythos bleibt bestehen und seine Modernität und seine Sicht auf das Leben und auf die Kunst wird immer bestehen bleiben und wird immer ein Mythos sein und der wird deswegen auch für immer verankert sein in meinem Dasein. Also wirklich so rein aus dem Herzen gesprochen, wenn ich im Allgäu bin, bin ich dankbarer. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Das kann man nur, indem man mit sich selbst auch in Kontakt treten kann. Und das kann ich in Füssen am besten. Und da kann ich am besten auch dankbar sein und auch Liebe teilen. Also einfach liebevoller mit mir und dementsprechend auch respektvoller und liebevoller mit der Natur und Menschen umzugehen.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Heute habe ich ganz kurz, bevor er in die Maske musste, einen der bekanntesten deutschen Musical-Darsteller im Bus. Bereits während seines Studiums wurde er für die Uraufführung des Musicals Ludwig hoch 2 im Festspielhaus in Füssen als Titelrolle engagiert und verkörpert sie mit kurzer Unterbrechung bis heute. Wir sprechen darüber, wie sich das Allgäu für ihn anfühlt, wenn er nach all seinen Reisen immer wieder hierher zurückkommt, was das Festspielhaus in Füssen im internationalen Vergleich für ihn so besonders macht und welche Parallelen er zwischen sich und dem Märchenkönig Ludwig sieht. Ich wünsche euch viel Freude bei diesem Gespräch mit Jan Ammann. Jan Ammann, ich fürchte, wir müssen früher oder später von unserem Bus-Talk hier abschweifen.
Sehr gut.
Also nur ganz am Anfang für irgendwen hier im Allgäu, der irgendwie, was war es, ein altes Haus übrig hat?
Ja, bitte, bitte, bitte. Also meine Familie, also ich, meine Frau und meine beiden kleinen Kinder, wir suchen im Allgäu ein wunderschönes Haus, was bezahlbar ist und eine Scheune hat, in der ich arbeiten kann. Das klingt zwar alles sehr lustig, aber wir sind tatsächlich auf der Suche und es ist einfach unfassbar schwer. Also gerade für Mittelständler.
Und das Haus braucht es im Grunde nur, damit du dir ein Wohnmobil ausbauen kannst.
Natürlich, selbstverständlich. Ja. Also ich würde diesen Schuppen und diese Scheune natürlich für alles Mögliche nutzen. Das ist einmal zum Gym, fürs Gym, für die ganze Schreinerwerkstatt, die ich da reinbauen will. Aber natürlich halt eben auch, damit ich dann irgendwann mal einen Kastenwagen ausbauen kann. Aber Priorität hat natürlich erstmal der Lebensmittelpunkt. Und das ist für uns Schauspieler und Sänger schwierig, ohnehin schon. Ne? Wir sind ja immer sowieso die ganze Zeit unterwegs. Aber wenn man jetzt Familie hat und meine beiden Kinder sind 1 und 4, da kommt jetzt irgendwann mal auch die Schule. Und jetzt fängt man schon an zu überlegen, wo sollen wir denn hin? Und mir wäre Bayern am liebsten, am allerliebsten Allgäu, weil ich einfach, wie gesagt, ich bin schon seit fast 25 Jahren hier. Und das ist für mich immer so ein Homecoming, wenn ich im Allgäu bin, weil auch die Burschen so cool sind. Ich habe auch 2 Burschen zu Hause, aber die Jugend, ich komme auch vom Land, auch Nordrhein-Westfalen, Billerbeck, also Baumberge, es ist kein Vergleich. Aber die Landjugend, die sind einfach, ich habe letztens eine Freundin gefragt, bei der wir waren beim Frühstück, die hat ihre 4 Söhne mit am Frühstück gehabt, also erwachsene Kerle mittlerweile, also 18 und älter. Da habe ich gefragt, wie war denn eure Jugend? Weil das waren so ganz, ganz wichtige, elementare Fragen für mich. Wie war denn eure Jugend hier auf dem Land? Er sagt, ja, man kann es doch besser nicht haben. Ich gehe alle paar Tage gehe ich auf den Säuling oder ich gehe wandern. Ich bin für mich alleine. Ich bin morgens um 7 Uhr, bin ich schon auf dem Berg. Da fängt bei den anderen der Tag an. Und dann gehe ich da runter und dann habe ich den Großteil meines Abenteuertages schon erlebt. Und dann gehe ich studieren. Dann mache ich meine Psychologie und mache mein Fernstudium etc. Und ganz ehrlich, Jan, ein schöneres Leben kann man nicht haben. Da, ja, ich habe so eine Gänsehaut gehabt, weil das für mich genau das ist. Das trifft für mich genau das, was es halt eben auch ausmacht, im Allgäu zu sein. Natur. Mhm. Die Verbundenheit zur Natur, der Respekt vor der Natur. Tourismus ist das wahrscheinlich, was im Allgäu so ein bisschen so ein gebranntes Kind ist. Aber das ist einfach wunderschön, hier zu sein. Und jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich einfach glücklich. Es ist so. Bin einfach mehr ich, wenn ich hier bin. Andere essen Snickers und ich bin keine Diva, wenn ich im Allgäu bin.
Ich muss nochmal nachhaken. Wie ist es? Ich meine, du bist international wahnsinnig, du bist generell einfach wahnsinnig viel unterwegs. Wie ist es für dich, immer wieder hier ins Allgäu zurückgekommen? Was passiert mit dir?
Ich glaube, wenn man viel unterwegs ist, wie ich, und auch an vielen Häusern arbeitet und mit ganz vielen Menschen zu tun hat, unterschiedlichster Natur, dann, ich glaube, wenn ich im Allgäu bin, so ganz, also wirklich so rein aus dem Herzen gesprochen, wenn ich im Allgäu bin, bin ich dankbarer. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Weil die Welt an sich, in der wir uns als Schauspieler und Sänger aufhalten, sehr schnell. Sie ist sehr schnell, sie ist auch zum Teil sehr oberflächlich. Man lernt Freunde kennen, und Freunde in Anführungszeichen, die dann am Ende eines Vertrages ist die Freundschaft dann auch vorbei. Und das sind Dinge, die man also im Laufe der Jahrzehnte oder Jahre einfach dann spürt, dass das nicht an einem so einfach vorübergeht. Weil am Ende des Tages und am Ende des Lebens wünscht man sich eigentlich doch mehr Schnittmengen mit Menschen, ohne sie dabei zu verlieren. Und ich habe das Gefühl, das kann man nur, und jetzt versuche ich den Kreis zu schließen, das kann man nur, indem man mit sich selbst auch in Kontakt treten kann. Und das kann ich in Füssen am besten. Und da kann ich am besten auch dankbar sein und auch Liebe teilen mit anderen. Also einfach liebevoller mit mir und dementsprechend auch respektvoller und liebevoller mit der Natur und Menschen umzugehen. Mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Du hast vorher schon gesagt, du bist jetzt ungefähr 25 Jahre hier am Festspielhaus. Mhm. Hat sich für dich in der Zeit jetzt auch vielleicht hier am Festspielhaus irgendwas verändert oder auch im Allgäu? So, wie war das früher herzukommen und wie ist es jetzt?
Das Allgäu hat sich verändert, das ist witzig. Also ich glaube, jetzt wirst du lachen, aber für mich war das Allgäu, als ich hier war, war immer Schnee und Loipen und ich weiß nicht was und hast du nicht gesehen, da war Wintersport. Und also ich habe viele matschige Winter dann irgendwann Jahre später, also ich sag mal 10 Jahre später, wurden die Winter immer matschiger und der Schnee lag nicht mehr so hoch. Aus irgendwelchen Gründen, ich kann es mir nicht erklären. Das ist einfach wahrscheinlich auch ein Fortlauf der Natur, dass das alles vielleicht ein bisschen wärmer wird. Ich mag es jetzt nicht auf den Klimawandel zurückrufen, aber es hat sich ein bisschen einfach was geändert. Die Sommer sind ganz schön knackig geworden, finde ich. Das war nicht immer so. Zumindest kann ich mich nicht so oft daran erinnern, dass es so brütend heiß war. Aber ja, das Allgäu hat sich schon, ich glaube, auch in Sachen Tourismus und all den Dinge hat natürlich auch einfach weiterentwickelt. Ob das jetzt was Gutes ist, da können wir nachher drüber reden. Für mich so ein ist es halt, ich mag den Allgäuer. So. Und natürlich, wenn ich hier bin, bin ich nicht Allgäuer. Ich wäre es gerne, ich bin es aber nicht, ich bin Westfale, aber ich wäre gerne ein Teil vom Allgäu aus dem Grund, weil ich den Allgäuer mag. Der Allgäuer ist einfach speziell und wenn du ihn hast oder wenn er beide ist und dich verstanden hat und du ihn verstehst, und er dich sieht und du ihn siehst, dann hat man einen Freund fürs Leben gefunden oder eine Freundin fürs Leben gefunden. Und hat auch unter anderem damit zu tun, dass der Allgäuer hier weiß, was Arbeit bedeutet. Und Arbeit bedeutet hier, pack mal an, mach jetzt mal, weil das wird nicht von alleine fertig. Und das ist eine Mentalität, die ich irgendwie mag. Und durch dieses Arbeiten und durch dieses Mindset strahlt man auch eine gewisse Form von Härte aus, das ein oder andere Mal. Aber das finde ich gut, weil das ist ja auch ein guter Spiegel für das Leben. Und ich finde es irgendwie schön, dass der Allgäuer zum Ersten das einmal so ausstrahlt und ich zweitens einfach so empfänglich dafür bin.
Ich habe es gerade eben schon angedeutet, du bist international wahnsinnig viel unterwegs gewesen und bist es auch immer noch. Hat das Festspielhaus hier in Füssen für dich irgendwas Besonderes, so im internationalen Vergleich?
Ja, das Festspielhaus ist das Festspielhaus. Es trägt einen sehr tollen Namen. Es hieß ja damals Festspielhaus Neuschwanstein. Ich glaube, da bin ich jetzt wahrscheinlich, trete ich jetzt wahrscheinlich irgendwie in ein Wespennest, was die Schwangauer angeht und diese ganzen Königswinkel-Ecks, da gibt es ja ganz viele tolle Geschichten, wie sehr sie sich mögen und wie sehr sich manchmal auch nicht mögen. Die Füssener, die Schwangauer und so weiter, da gibt es ja die tollsten Geschichten. Das finde ich ganz, ganz spannend. Aber das Festspielhaus, ich sag mal so, das Festspielhaus ist für mich so spannend, weil fernab von dem, dass es mit Neuschwanstein in Verbindung gesetzt wird, einfach etwa ein das ist einfach verrückt. Das muss man, kann man nicht anders sagen, was der Stefan Barbarino mit seiner Frau Josephine hier hingezimmert hat. Salopp gesagt, ich entschuldige mich, ich bin Westfale. was die hier so hingeklatscht haben, das ist unfassbar. Das Ding ist baugleich mit der Semperoper. Es ist, glaube ich, die zweitgrößte Tribüne Europas. Ich hatte damals das Vergnügen, den König Ludwig Sehnsucht nach dem Paradies zu singen. Jetzt stellt euch vor, ich sitze in einer prunkvollen Kutsche mit zwei echten Pferden, die auf einem Laufband laufen. Die auf dem Laufband laufenden Pferde drehen sich mit mir zusammen auf einer kleineren Drehbühne im Kreis, während sich die große Drehbühne weiter dreht, bis wir irgendwann vorne im Theaterportal landen. Und dann sehen wir diese typische Kitsch-Schneekugel, ja, mit dem Schnee, der von oben rieselt, ja, diese Schüttelkugeln. Das muss man sich mal vorstellen. Also, dass man hier solche Bilder kreieren konnte, ja, und was hier für Bilder hin gezaubert wurden und dass das Haus eigentlich nach all den Jahren immer noch nach außen hin so ein Kleinod ist. Das finde ich einfach bezeichnend. Also deswegen wird für mich das Festspielhaus immer was ganz Besonderes sein. Und ich bin sehr früh leider Gottes auch so ein bisschen in die Politik geraten, was das Festspielhaus anging, weil damals kam mir dann irgendwann mal, drohte die Insolvenz und dann wurden natürlich ganz viele Meinungen gefragt. Und ich war da als, ich sag mal, Stellvertreter des Königs natürlich nicht gut besetzt in der Rolle, weil ich mich mit Politik überhaupt nicht auskannte und ich wollte einfach nur einen guten Job auf der Bühne machen. Das ist mir auch eigentlich immer gelungen, aber da kamen natürlich ganz andere Faktoren dazu und ich bin da so ein bisschen so mit reingeschlittert und ich war so ein bisschen, so ein paar Jahre ein bisschen scheu dann dem Schwesterhaus gegenüber, weil ich einfach so, die letzten Jahre waren so ein bisschen, war so ein bisschen humpelig, das hat so ein bisschen wehgetan. Da waren einfach viele Sachen passiert, die uns alle belastet haben. Das ganze Festspielhaus, auch das Umfeld. Und als ich dann wiederkam und der Benjamin Sala mich gefragt hatte, wir wollen das hier nochmal nach Füssen bringen, und ich dann ja gesagt habe, das war wie so ein Homecoming für mich. Also ich hatte ja auch eine große Pause. Und als ich dann hier wieder ankam, das war für mich so, ich hatte endlich Frieden. Hat endlich Frieden geschlossen mit diesem ganzen Tamtam, mit dem ich gefahren bin. Und das war gut, das war ganz, ganz wichtig. Wahrscheinlich auch deswegen bin ich so dankbar. Mhm. Das ist ganz spannend.
Da könnte man natürlich jetzt auch noch einsteigen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Genau, du hast schon gesagt, König Ludwig, du spielst den König Ludwig hier. Was war der Reiz für die Rolle? Gab es einen Reiz oder war es einfach nur ein Job?
Der Reiz war natürlich... Ich bin immer ein aristokratischer Schauspieler gewesen. Das liegt in meinem steifen Dasein. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, an meiner Größe. Ich habe immer sehr gut in diese so englischen, aristokratischen Charaktere gepasst. Damals, als ich hier angefangen habe, war ich aber noch sehr jung. Da sah ich auch noch ein bisschen anders aus. Und ich war frustriert damals. Ich habe in der Hochschule für Musik und Theater in München Oper studiert und ich war ein bisschen gefrustet, weil mein Gesangslehrer immer irgendwo an der Meile in der Scala gesungen hat und immer weg war. Währenddessen durfte ich dann Formenlehre machen, ja, und Solfège und Italienisch und Czardasch tanzen und solche Sachen und Musiktheorie, Musikgeschichte, Klavier, alles Sachen, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Überhaupt nicht, 0,0. Ich bin Handwerker. Weißt du, ich kann, was bringt mir das, wenn ich einen Hobel in der Hand habe und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe? Wenn ich ein Schreiner bin, muss ich das lernen. Zack, du musst das schön einstellen, damit der Hobel schön pfeift. Und genauso war es bei mir mit dem Gesang. Wenn da nichts pfeift, dann habe ich ihn falsch angestellt. Und das hat ein bisschen was damit zu tun mit der Präsenz der Lehrer. Und meine Professoren, die ich als wichtig erachtet habe für meinen Werdegang als Sänger, waren halt in homöopathischen Dosen vertreten und vorhanden. Und das hat mich so genervt, dass ich einen Aushang in Füssen gesehen habe. In der Hochschule, da stand Opernsänger gesucht, hoher Bariton. Bin ich hingefahren, habe ihn gefaxt. Da gab es noch Fax.
Das ist länger her, ja.
Genial, ich habe einen Vertrag per Fax bekommen 14 Tage später. Und habe hier vorgesungen und dann sollte ich den preußischen Gesandten singen und während meiner Proben schon war dann der Komponist hier, der Franz Hummel, und hat gesagt, wer bist du denn? Ich so, ich bin Jan Ammann. Ich habe dich gerade gehört, komm mal mit. Und dann ist er mit mir auf die Probebühne gegangen und fing dann an, Du holde Kunst zu spielen am Klavier und ich sollte das dann nachsingen. Und dann sagt er, ja, du bist der neue Kini, du bist geschwätzt jetzt. Mhm. Ich so, hä, wie? War ich 23, 24? Irgendwas um den Dreh. vielleicht sogar noch jünger. Und da habe ich gedacht, oh Gott, um Gottes Willen, super. Natürlich für einen Bariton eine fantastische, eigentlich eine Bassbaritonlage, aber mit ordentlich Höhe war ich natürlich dann nicht. Das war für mich krass. Ich wollte eigentlich auf diese Bühne, an diese Bühne, zum Festspielhaus, um ein bisschen zu lernen. Ja, ich muss ja erstmal lernen, bin ich überhaupt gut auf der Bühne? Wie funktioniert das überhaupt? Und fühle ich mich gut? Fühle ich mich wohl? Und hat das irgendwie energetischen Sinn, was ich da tue? Und hat es aber dann, und das Glück war mir hold, und Franz Hummel hat für mich wirklich da viel Hebel in Bewegung gesetzt. Dann durfte ich viele, viele Vorstellungen den König spielen. Und das war für mich eine große Freude, ein großer Spaß, ja. Und was den König ausmacht, und um darauf zurückzukommen, vielleicht liegt es daran, dass ich das Gardemaß von 1,93 Meter habe, und das hat der König auch. Und vielleicht liegt es auch an meinem Geburtstag, der identisch am gleichen Tag ist von König Ludwig. Aus irgendwelchen Gründen ist der bei mir im Herzen drin. Das mag natürlich ein bisschen spinnert klingen, aber der ist ein Teil von mir geworden, auch im Laufe der Zeit, und wird es immer bleiben. Egal wohin ich gehe, der König Ludwig wird immer ein Teil von mir sein, und er wird immer von mir ein Höchstmaß an Respekt bekommen. Selbstverständlich ist es natürlich auch in vielerlei Ansicht und vielerlei Blickwinkel alles etwas sehr romantisiert. Ich glaube, um König zu sein, kannst du nicht nur der Freigeist sein und der Kunstliebende, sondern du triffst auch harte Entscheidungen und auch egoistische und auch falsche Entscheidungen. Das ist auch ein Teil. Aber sein Mythos bleibt bestehen, und seine Modernität und seine Sicht auf das Leben und auf die Kunst wird immer bestehen bleiben und wird immer ein Mythos sein, und der wird deswegen auch für immer verankert sein in meinem Dasein. Immer.
Abgesehen von deiner Größe und von deinem Geburtsdatum, hast du noch andere Parallelen zum Märchenkönig?
Ja.
Möchtest du sie erzählen oder lieber nicht?
Ich passe nicht rein. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gewaltiges Thema in meinem Gastauftritt hier auf der Erde. Habe ich das Gefühl, I do not fit in. Ich bin in der falschen Zeit geboren oder was ganz anderes, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, ich passe nicht ganz rein. Manchmal denke ich mir, bin echt gespannt, wenn das zu Ende ist. Also eine gewisse, nicht eine Sehnsucht, aber schon irgendwo so eine Neugierde, wenn der Braten hier aufgegessen ist. Ich bin gespannt, ob ich wieder zurückgehe und nach Hause komme. Also das klingt ein bisschen esoterisch, ist aber überhaupt nicht esoterisch gemeint. Aber so immer das Gefühl zu haben, nicht ganz verstanden zu sein. Ich fühle mich einfach nicht verstanden in dieser Welt. Ich habe ganz andere Ansichten. Ich möchte auch ganz viel Liebe teilen. Ich möchte ganz viel schöne Momente erleben, und ich möchte respektvolle Menschen finden und selber respektvoll sein. Und je älter ich werde, umso härter ist die Gangart der zwischenmenschlichen Interaktionen, und umso härter ist auch die Umwelt. Das Einzige, was gleich bleibt, ist die Gerechtigkeit und die Härte der Natur, weil die ist einfach da. Und alles andere, das andere Menschenerschaffene, finde ich zum Teil sehr beängstigend. Und gerade jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, versuche ich mir da zwar jetzt keine Angst zu machen, aber ich sehe es, und ich sehe auch, wie sich die Geschichte wiederholt. Und ich frage mich, wieso lernen wir nicht? Wieso können wir nicht lernen aus unseren Fehlern? Warum können wir nicht einfach darauf vertrauen, dass das Richtige zu tun bedeutet, Liebe und Respekt zu zeigen oder auch Gerechtigkeit? Wenn man unseren Kapitalismus ansieht, auch den Kommunismus zum Beispiel, alle beide haben ihre romantischen Seiten und ihre profitablen Seiten, bei der einen sozialistischer Natur, bei der anderen einfach der kapitalistischen Natur, aber beide haben auch extrem viele Fallen, und wir tappen da regelmäßig rein, bis irgendwann der ganze Laden auseinanderfällt. Und das haben wir im Kapitalismus, das haben wir im Sozialismus, und irgendwie ist es schade. Es ist schade. Irgendwie, wäre das Leben eine Klassenarbeit, sind wir am Ende immer da, und dann heißt es setzen sechs. Und es ist so unnötig. Leute, geht mal ein bisschen raus, geht mal in die Berge, atmet mal ein bisschen frische Luft, seid doch mal nett zueinander. Warum sind wir so die ganze Zeit mit uns selbst beschäftigt? Ich meine, ich kann mich dazu zählen. Ich bin auch die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigt. Ich habe auch heute meiner Frau gesagt, ich würde es so gern noch mehr genießen. Ich hätte so gern weniger Stress. Kann ich das nicht einfach in mich einsaugen und glücklich sein? Warum schaue ich dann morgen auf das Bild von vorgestern und sage, boah, war das ein schöner Tag? Aber den Moment an dem ich das Foto gemacht habe, der sah ganz anders aus. Warum sehe ich auf den Fotos von vor 5 Jahren so toll aus? Und warum war ich so unglücklich auf den Fotos von vor fünf Jahren? Was ist da, was läuft da schief? Und ich möchte diesen Selbstversuch starten, glücklicher zu sein. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß es nicht. Für mich ist definitiv glücklicher sein. Corona hat mich gelehrt, dass weniger mehr ist. Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist das auch mein intrinsischer Wunsch, etwas analoger, ich möchte nicht analoger sagen, aber vielleicht etwas individueller und vielleicht etwas kleiner zu leben, um die großen Gefühle so groß zu empfinden, um sie nicht klein zu reden. Und ja, ich möchte gerne autarker sein, nicht nur energetisch, sondern autarker in meinem sozialen Umfeld. Und ich möchte wie das Pferdchen auf der Wiese zurückrennen wollen und nicht gehalten werden. Ich brauche diese Freiheit, um Demut zu zeigen. Und ich glaube, das geht nur, indem man sich von Lasten befreit, anstatt sie sich aufzubürden. Jetzt, ich hätte so gern so ein schönes, großes Familienauto und jetzt habe ich das und denke mir, jeden Monat muss ich dann 500 Euro zahlen. Und dann soll ich nicht vielleicht doch lieber irgendwie, weiß nicht, du kannst ja auch ein fettes Auto von 2015 kaufen. Da waren noch gute Autos unterwegs, kannst du ja auch jetzt noch kaufen. Kostet gar nicht so viel wie so ein fettes, großes SUV-Teil, wo deine ganze Familie mit untergebracht werden kann. Ist natürlich cool. Und man möchte es sich natürlich zeigen und beweisen, ich bin ein Mann, ich habe es geschafft, ich habe ein großes Auto. Ich weiß nicht, was das ist. Wir Männer sind da einfach ein bisschen dumm. Aber darauf zurückzukommen, ich wäre einfach gerne ein bisschen glücklicher und ein bisschen freier. Und das geht, glaube ich.
Das ist genau die Parallele.
Ja. Ne?
Ja.
Eigentlich schon, oder?
Ja. Glaubst du, dass du damit so alleine bist?
Nein, ich glaube, da sind ganz viele, die den Schlips viel zu eng gemacht haben und sich selbst erwürgen durch ihre sozialen Zwänge. Mach Instagram auf. Da wird gesagt, wie du dein Leben zu führen hast. Das merkst du gar nicht. Die Timeline, die dir dein Algorithmus vorlebt, ist der Spiegel von dem, was du werden möchtest, beziehungsweise auch noch, es wird noch forciert von außen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dir zu tun hat. Und ich finde es auch einfach schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt endlich mal eine halbe Stunde Zeit habe, was mache ich? Ich rock auf Instagram rum und gucke mir an, wie die neuen Football-Ergebnisse in Amerika ist, weil die Saison gerade gestartet ist und ich möchte wissen, was die Rookies alle machen. Und das interessiert mich total. Und ich sitze dann da, ich glaube, 1,5 Stunden in diesem Äther und frage mich dann 1,5 Stunden später, was habe ich da gemacht? Bin ich blöd?
Naja, wenn du erstmal im Allgäu wohnst, dann bist du vielleicht in den 1,5 Stunden zum Forgensee.
Genau.
Und
bist du ich habe zu Hause eine Eistonne. Jetzt ist bald geht's wieder los. Wenn es draußen kalt genug ist, dann hüpfe ich in die Eistonne und dann kommt dieser Fight-or-Flight-Modus und der ist richtig, der ist super. Einfach mal ganz kurz sich den Ängsten stellen und dann wirst du sie auch schneller los.
Hattest du auch irgendeine Angst bei dir, wenn du jetzt dir vorstellst, wirklich hier im Allgäu dann so sesshaft zu werden?
Ich nicht. Nee. Ich nicht. Die Eltern meiner Frau sagen immer, Jan, du bist Eremit. Das ist egal, wo du bist. Du bist überall glücklich, sobald du deine Ruhe hast. Meine Frau ist da anders. Ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube auch, Mütter sind natürlich auch haben eine ganz andere soziale Fähigkeiten, sich in dieses Familienumfeld einzubetten. Und da sind ganz viele Fähigkeiten, die ich vielleicht nicht habe. Ich kann nicht angeln, aber ich als Beispiel, ja, ich würde gerne angeln gehen und du hast es eben angesprochen, Rasenmähen, ja. Solche dummen Sachen, ja, einfach nichts tun und warten und vielleicht kommt ein Fisch, keine Ahnung, das hat irgendwas mit Männlichkeit zu tun, obwohl es ganz unmännlich ist, aber irgendwie können das Männer gut, sie können warten und sie können sich reduzieren auf nichts.
Ich muss einhaken, glaubst du nicht, dass, ich meine, du bist Schauspieler oder du machst viel, viel im Außen für das Außen, glaubst du nicht, oder auch viel mit Menschen natürlich, glaubst du nicht auch, dass das was damit zu tun hat, dass du einfach dann auch dein Budget an Menschen dann ausgeschöpft hast und dann auch einen Gegenpol an Ruhe brauchst?
Meine Frau sagt das auch und das hat wahrscheinlich auch, ist wirklich gut möglich. Also ich stelle mir diese Frage ganz, ganz, ganz oft, ob dieser Drang nach dem Alleinsein was eine Reflexion von dem ist, was ich im Außen mache. Und ob ich deswegen, ob das der Grund ist, dass ich so dringend meine Ruhe brauche und dringend einfach no time, no mind. Schönes Wort, no mind, einfach an nichts denken und nicht irgendwie, ach ja, jetzt ruft er wieder an, jetzt muss ich, ach Gott, ich muss das nächste Konzert irgendwie ausklambüsern, welche Songs ich singe, in welcher Tonart und mit wem und ach so, ach ja, okay, und wo, ach so, das ist, macht mich verrückt, aber es ist so.
Ja.
Ich muss da durch und ich frage mich auch deswegen, Thema Dankbarkeit, ich kann das wahrscheinlich besser, wenn ich im Allgäu bin, weil ich so viel Schönes um mich habe. Ich habe so viel Schönheit um mich und so viel Natur, dass mir dann es vielleicht leichter fällt, mich meinem Beruf besser zu widmen oder vielleicht auch die nötige Dosis zu finden, wie weit ich meinen Beruf denn ausüben möchte. Ich wünsche mir für meine Frau und für mich und für meine Kinder, dass auch meine Frau halt eben aktiv in ihrer nicht nur in der Rolle als Mutter, sondern eben auch in der Rolle als Schauspielerin und Sängerin auch aufgeht und dass sie auch die Möglichkeit hat. Und ich merke, für eine Frau ist das viel, 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 viel schwerer. Da spielt Zeit nochmal eine ganz andere Rolle. Oder wenn du dich nicht regelmäßig zeigst, dann sieht man dich nicht mehr. Du bist einfach weg vom Fenster. Und sie kommt, hat in Wien extrem viel gemacht und jetzt ist die Frage, sollen wir nach Wien? Ich hab Probleme damit. Ja, ich wäre gerne lieber irgendwo in Deutschland oder irgendwo in Bayern. Und in Wien ist schön, aber es ist nicht so ganz meins, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin auch kein Österreicher und ich bin halt auch immer der Piefke da. Und auch wenn ich hier der angehende Tourist werde, ist es immer noch was anderes.
Mhm, ja.
Und ich glaube, ich kann mich da reinfuchsen, Allgäuer zu werden. Besser als den Piefke aus mir rauszukriegen.
Ja, das stimmt. Wir müssen weiter. Ja. Jan, oh Mann, wir könnten hier Stunden reden. Aber du musst viel mehr weiter. Wir müssten eigentlich schon rückwärts reden. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Warum sollten Menschen ein Musical besuchen? Warum sollten sie es vielleicht sogar hier im Festspielhaus? Aber generell, warum sollten sie ein Musical besuchen?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir ganz oft. Weil die Möglichkeit besteht, und für viele auch Musical-beflissene Menschen, dass man für einen kurzen Zeitraum, 2,5 Stunden in der Regel oder 3 mit Pause, loslassen kann. Sich auf etwas einlassen kann, was nicht unbedingt immer dem absoluten Mainstream entspricht. Und sich beeinflussen lassen kann in positivster Art und Weise und den Alltag vergessen kann. Und das sind ganz wichtige Faktoren, gerade so Zeiten, in der wir jetzt leben, dass man in den Musical geht und sagt, ach, das hat mir so gut getan. Und das höre ich so oft von Menschen, die dann in der Stage Door noch stehen und sagen, es hat mir so gut getan, ich konnte endlich wieder heulen. Ich konnte endlich wieder mal loslassen. Und ich sage, aber heulen, ist es denn gut? Natürlich weiß ich, dass das auch befreiend und reinigend sein kann. Und sagte, ja, ich habe gerade eine schwere Zeit und meine Mama ist gerade gestorben. Es ging so schnell und meine Oma und was auch immer, solche Dinge. Und sagte, ich konnte mir für einen kurzen Moment konnte ich mal von diesem Thema ablassen. Und ich konnte einfach mal kurz abtauchen. Und das ist der schönste Job meines Lebens, den ich dann an diesem Abend gehabt habe. Und auch wenn ich manchmal fluche über meinen Job, sind das dann eigentlich die Momente, für die ich diesen Beruf dann doch gerne ausübe. Ja, schon.
Jan Ammann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ab in die Maske.
Danke dir.
Wenn euch die Kultur im Allgäu interessiert, empfehle ich euch die wunderbare Folge mit der Musical-Darstellerin und Sissi-Schauspielerin Janet Schwartal und die herrlich witzige Folge mit den beiden Jungs von Pianotainment, die zu zweit mit einem Klavier Festsäle weltweit füllen. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet oder kommentiert ihn gerne auf Spotify oder iTunes oder teilt ihn mit euren Freunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.